Hallo und willkommen zurück bei Popokultur mit Berlo
und Schnecks.
Heute geht's um den schmutzigen oder weniger schmutzigen One-Night-Stand. Schneckelein, wie ist dein Headcount?
Ist ein One-Night-Stand wirklich das allererste Date oder könnte auch beim zweiten Date, zählt das dann auch als One-Night-Stand?
Gute Frage. Ich interpretiere One-Night-Stand eher so, dass ich sage, rotzbesoffen, ich treffe ihn in einer Bar, noch nie vorher gesehen, steige mit dem in die Kiste, steige mit einem Walk of Shame aus der Kiste und sehe den nie wieder.
Wobei, ich glaube, ein One-Night-Stand kann der Anfang von was Tollen sein, einer Liebe, oder der Anfang vom Ende.
Das ist ein Scheißdreck. Also ich habe noch nie gehört, dass irgendein One-Night-Stand auf Gottes Ehren in einer Liebe geendet ist. Also vielleicht kategorisieren wir es gleich zu Beginn. Also vielleicht sagen wir so, es gibt den schmutzigen, shameful One-Night-Stand. Das ist der, wo du rotzbesoffen oder auch nicht, ja, in einen Club oder in eine Bar gehst, abgeschleppt wirst oder abschleppst und dann am nächsten Tag deinen Walk of Shame antrittst und den nie wieder siehst, nicht mal die Nummer oder dergleichen hast, im besten Fall. Und dann gibt es vielleicht den etwas unschuldigeren One-Night-Stand, von mir aus, also dann ein, zwei Dates vorher und steckst dann mit dem in die Kiste, aber nachher natürlich nie wieder, weil sonst kannst du nicht der One-Night-Stand sein.
Ah, das ist eine gute Kategorisierung, weil da könnte ich mich jetzt einordnen, weil zum Beispiel ich hatte schon einmal einen super One-Night-Stand, zum Beispiel, mit dem war ich danach super verliebt und habe mich öfter mit ihm getroffen und so weiter. Und dann haben wir wirklich beim ersten Date sind wir im Bett gelandet, was ich eigentlich nicht vorhatte. Aber es war so nett und der hat mich so gut verführt, muss ich sagen.
Aber hast du mit dem mehr als einmal geschlafen?
Ja, danach schon.
Fail. Das ist schon kein One-Night-Stand.
Doch, One-Night-Stand, es hat als One-Night-Stand angefangen.
Nein, wie kann etwas als One-Night-Stand anfangen?
Indem man beim ersten Mal Sex hat, wo man sich sieht und das Date hat.
Das heißt nicht One-Night-Stand.
Oh ja.
Nein, da ist das erste Mal, dass du einen Typen gevögelt hast. Gut, das ist eine komplett andere Baustelle. One-Night-Stand ist, du vögelst ihn einmal, davor und danach, nie wieder. One-Night-Stand, only once, quick and dirty, Punkt. That's why it's One-Night-Stand und nicht, it starts with a One-Night-Stand and then it's a two and a three and a five-night-stand.
Ja, aber
nein, nächstes.
Okay.
Passt nicht rein.
Dann passt es nicht rein, okay. Weil dann habe ich einfach nicht mehr viel zu sagen. Natürlich.
Danke, dass ihr uns zugehört habt.
Und bis zum nächsten Mal. Nein, ich hatte tatsächlich vor einem One-Night-Stand vor einiger Zeit, ich glaube vor zwei Sommern. Und ich muss sagen, ich hatte quasi ihn auf ein Date getroffen und beim zweiten Date bin ich mitgegangen, also es zählt noch, gell? Und er hat sich sehr bemüht, beim ersten Date schon war es eine super nette Unterhaltung, beim zweiten Date war es eine nette Unterhaltung und das zweite Date waren wir wo essen, was in der Nähe von seiner Wohnung war, was natürlich ein Zeichen ist, dass man dann wahrscheinlich abgeschleppt wird, würde ich mal sagen, weil sonst macht man es irgendwo aus. Und ich bin dann halt mitgegangen.
Oder er ist einfach eine super faule Sau.
Ja, genau, und hat null Bock
irgendwie. Und denkt sich so, oh.
Und ich bin dann irgendwie halt mitgegangen und weil ich mir gedacht habe, irgendwie finde ich ihn heiß und er ist total nett und vielleicht, weiß nicht, es war schon das zweite Date und schon. Und dann hatten wir, ich würde nicht sagen Sex, weil nach deiner Definition ist es Sex, wenn die Blume in den Blumentopf kommt. Aber, das
aber
war,
volle Kanne, alles
genau,
andere ist
also war es keinen Sex oder so, aber er ist zum Beispiel gekommen, also es ist schon sexual gewesen, kann man sagen. Und ich habe mich danach so schlecht gefunden, also schlecht gefühlt, sagen wir so, weil ich bin dann halt heimgegangen und er wollte danach irgendwie nichts mehr von mir wissen. Also er hat mir geschrieben, wie ich ihm schreiben geschrieben habe, ob wir uns dann wiedersehen und irgendwie hat er dann geschrieben, ich habe jetzt eigentlich sehr viel zu tun mit der Uni und das liegt jetzt nicht an mir, sondern dass er einfach viel zu tun hat und deswegen geht's gerade nicht. Und dann so hat er irgendwie es beendet und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, oh Gott, habe ich da irgendwas Unglaubliches falsch gemacht vielleicht? Und was eben ist so verunsichert dann, weil man denkt sich dann, okay, wenn jemand dann nicht mit einem quasi im Bett war und jetzt nicht unbedingt Sex oder Bedding oder nahe gewesen einander und so und er ist auch gekommen, dann denkt man sich, aha, das ist dann irgendwie schon was der nächste Schritt und dann vielleicht sieht man sich wieder, aber ich glaube, das war für den wirklich
ein klassischer One-Night-Stand.
Genau, der wollte halt am Abend war ein bisschen geil und wollte halt irgendwie Spaß haben und vielleicht war ich ihm zu prüde, kann das sein?
Nein, ich glaube, das ist ein bisschen so das einzig kritische One-Night-Stands, dass wenn nicht beide quasi dieselbe Intention haben, dass One-Night-Stands, was oft der Fall ist, weil oft gibt es dann einen, der sich mehr erwartet, dann ist das vielleicht ein bisschen tricky. Aber ich glaube, das war so, der hat das wahrscheinlich genauso gesehen wie ich. Ich bin ja sowieso noch radikaler. Ich bin, wie gesagt, nicht der große Fan von One-Night-Stands. Ich kann dir auch gleich nachher erklären, warum das so ist. Aber meine klassischen One-Night-Stands, die wenigen, die ich hatte, weil wie gesagt, ich bin ja kein Fan, waren so, ich war aus, ich war hot, ich war on fire und betrunken as fuck. Im meisten Fall, ja, sicher war ich besoffen. Hab irgendeinen gesehen, da gibt es ein super Beispiel, ja, an den kann ich mich ganz genau erinnern. Ich war besoffen auf einer Hausparty und da bin ich meinen Mädels vorgeglüht. Ich war wirklich on point an dem Abend. Ich habe mich super scharf gefunden, war Single, ich war spitz wie eine Maus und bin da reingecrashed in diese Homeparty. Ich war leider schon, weißt du, wenn du schon so einen Ticken zu viel getrunken hast und du denkst, uff, die letzten zwei Gläser hätte ich mir sparen können. Well, egal, man muss mit dem umgehen, was man hat. Ich war wirklich sehr besoffen. Und dann weiß ich noch, das war so zweistöckig und dann gehe ich so die Treppen rauf und dann sehe ich einen Typen, der hat in der Nacht ausgesehen wie Johnny Depp. Ich schwör's dir. Ich habe den gesehen, denke mir, oh mein Gott, der Typ ist heiß, den hole ich mir, den brauche ich.
Ja, aber Johnny Depp als Jack Sparrow oder Johnny Depp als Schokolade?
Nein, Johnny Depp als Vogue Magazine oder irgendeinem Gossip Magazine, das du auch machst, keiner Filmrolle zugeschaut, einfach the real, vom Look, vom Aussehen her, wirklich vom Aussehen. Ich dachte, das schaut so aus wie Johnny Depp.
Jetzt ich kann mich vage erinnern an diese Geschichte,
ja, die sicher, du mir damals erzählt. Ja, das war was für sehr einschneidend. Ich glaube, das war noch einer meiner letzten One-Night-Stands. Naja, und auf jeden Fall kann ich mich sehr wenig an diesem Abend erinnern. Meine nächste Erinnerung war dann jene, dass ich dann am nächsten Tag aufgewacht bin bei mir zu Hause und ich mache meine Augen auf und schaue und denke, oh, Gott sei Dank bin ich bei mir zu Hause. Und dann drehe ich mich nach rechts und denke, what the fuck, wer liegt da neben mir? Gell? Und dann war es eben Johnny Depp. Allerdings war es dann Johnny Depp für Arme. Am nächsten Tag, nachdem der Alkohol, ja, und alle anderen Filter gefallen sind, war ich dann nicht mehr so amused. Wie gesagt, ja, so schlimm war er nicht drauf. Aber das Problematische war, der ist aus Salzburg gewesen. Der wollte einfach nicht gehen. Und ich weiß, wie die Stunden vergangen sind. Für mich war es ein klassischer One-Night-Stand. Dieses, okay, I was drunk, it was fun oder auch nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Ich war nur froh, dass wir verhütet haben. Und auf jeden Fall stehe ich dann auf und denke mir, okay, geh jetzt. Das würde ich machen, zumindest wenn ich irgendwo wäre. Ich würde einfach gehen. Aber ich glaube, immer wenn ich One-Night-Stands hatte, und es waren eben, wie gesagt, nicht viele, habe ich die Leute immer zu mir mitgenommen, weil du weißt ja nicht, was du für ein Serienkiller da quasi in die
Arme läuft. Ja, sonst hast du den Serienkiller bei dir zu Hause.
Naja, das ist mal lehrbar, ja.
Warum ist dir das lieber?
Ich weiß nicht. Naja, nichtsdestotrotz, was weiß ich, vielleicht hat er so ein Werkzeug zu Hause und hat dann braucht dann da diese Szenerie, aber wie auch immer. Und dann denke ich mir, okay, der geht, weißt du, wenn du schon so irgendwie jetzt nicht so einladend bist, also ich habe mich da jetzt nicht hingestellt für so eine Stepford Housewife, so, oh, soll ich Spiegeleier so machen?
Immer in deiner Freundschaft bist genau, du auch nicht einladend.
Nein, ich bin sehr einladend, aber nur zu Leuten, die nicht so greedy bitches sind wie du. Aber nichtsdestotrotz, weiter im Text. Und dann ist der irgendwie, hat der sich so bequem gemacht an meiner Küchenbar. Und ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Gut, ich biete ihm mal einen Kaffee an. Dann wurde aus einem Kaffee zwei und ich hatte auch einen ziemlichen Hangover und war einfach nicht mehr in der Laune. Ich habe mich dreckig gefühlt, ich wollte mich duschen. Ich wollte einfach kurz zu mir finden und ich hatte auch keine Lust mehr, da jetzt irgendwen zu entertainen. Aber wie gesagt, er ist nicht gegangen und letztendlich wurde es dann so 16 Uhr. Wir sind aufgewacht um 11 Uhr und er ist einfach nicht gegangen. Und was eigentlich total süß ist, dass er so tratschen und hin und her und was auch immer. Aber irgendwie denke ich mir, so stelle ich mir keinen One-Night-Stand vor. Und jetzt könnte man sagen, oh Gott, und du bist so gehässig und er war so nett und hin. Aber ich meine, ich war rotzbesoffen. Wenn ein Typ, und ich schätze mal, entweder war er auch schon rotzbesoffen und wenn nicht, dann hat er wahrscheinlich diese Situation als Advantage genutzt. Ja? Hat sich gesagt, die alte schleppe ab. Ja? Nämlich auf jeden Fall auch sehr gerne abschleppen lassen in der Situation. Aber es war so mühsam für mich und er ist dann gegangen und das war dann irgendwie auch so, ich glaube, der hat mir dann noch ein, zwei Mal getextet, aber ich habe das dann...
Aber dann glaube ich, dass er nicht mit dir hingegangen ist, wegen der, also Sex hatte wegen dem Betrunkensein, weil er hat ja wirklich, er ist sonst wäre er nicht geblieben.
Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, ich kann mich ja nichts erinnern. Na sicher wäre er geblieben, also das ist glaube ich so eine Typsache, keine Ahnung, ja. Aber auf jeden Fall, das habe ich so mühsam gefunden und ich dachte, oh Gott, stell dir vor, ich habe jetzt, und das war halt in meiner Hochphase des Singles, und ich dachte, wenn mich jetzt jedes Wochenende einen Typen abschleppe oder jedes zweite und ich dann 7 Stunden am nächsten Tag mit dem Zeit verbringen muss, dann gehe ich lieber heim, allein.
Aber die Frage ist, wie beendet man einen One-Stand
perfekt? Du, indem du ihn gar nicht anfängst. Da gibt es nichts zu beenden.
Aber hast du auch One-Stand, die gut gegangen sind? Also du,
ja.
Wie war das?
Einfach im One-Stand.
Ja, aber dann, wie war es denn, wann in der Früh? Bist du dann in der Nacht gleich gegangen?
Erstens habe ich mich an das Ganze noch genau erinnern können. Und zweitens, das war dann, ich glaube, konkret kann ich mich jetzt nicht so genau an alle erinnern, aber an eins kann ich mich erinnern, das war auch irgendwie so eine Hausparty. Und dann haben wir miteinander irgendwo gevögelt und
eben, dann also geschlafen. Also war an der Party
auf der, ja, aber das war so ein bisschen, da mehrere Leute geschlafen. Haben miteinander geschlafen und dann ist man aufgestanden und gesagt, ja, ciao, man hört sich. Und beide haben wir gewusst, probably not gonna happen.
Am gleichen Abend noch?
Nein, in der Früh dann. Und dann ist man getrennte Wege gegangen. Pipi fein.
Aber was mich interessiert, hast du da immer dann Kondome dabei gehabt?
Mhm.
Also immer so im Taschall irgendwie...
Nein, nicht, dass ich immer welche tut, aber sie hatten meistens welche. Okay. Typen sind vorbereitet.
Die sind nicht blöd.
Ja, entschuldige, glaubst du, der setzt sich auf die Party und wartet da jetzt auf irgendeine Besoffene, die Frau seines Lebens ist? Das ist ein Blödsinn. Deshalb glaube ich auch nicht, dass aus einem One-Night-Stand... Ich meine, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, that's for sure, aber in den meisten Fällen ist ein One-Night-Stand ein One-Night-Stand. Und das ist auch gut so. Da muss man nicht viel reininterpretieren und reindenken. Und wenn beide dasselbe Mindset haben, ist ja nichts problematisch. Weil so werden noch keine Gefühle verletzt. Manchmal geht es einfach nur um richtig schönen, schmutzigen Sex, ohne Emotionen, ohne Gefühle, ohne Blabla, ohne irgendwas.
Aber kannst du dich dem so öffnen?
Dem One-Night-Stand?
Ja, einem Typen, einem Fremden.
Was muss ich mich da öffnen?
Naja, du musst schon irgendwie locker sein und dem vertrauen, wenn er mit dir schläft.
Naja, das Vertrauen weicht dem Alkohol. Also da bin ich luftig locker leicht.
Oder der Alkohol macht das Vertrauen.
Und das ist erst, ja, das Geile. Das ist ja das Supergeile an einem One-Night-Stand. Es geht um nichts, es ist scheißegal. Wenn du jemanden datest und den hast du gern und du erwartest dir mehr, consciously oder subconsciously, irgendwie erwartet man sich mehr. Man will die Freundin werden oder man will, dass sich das irgendwo hinentwickelt, man will gefallen, bla bla. Beim One-Night-Stand ist es wurscht. Dich interessiert es nicht, ob du gut ankommst, ob du wie eine Schlampe rüberkommst oder wie so ein Mauerblümchen, wie er dich findet. Du achtest nicht einmal drauf, um ihn jetzt richtig zu befriedigen, weil du schaust, dass du einfach nur auf deine Bedürfnisse kommst und die Geschichte ist erledigt. Das ist das Einfachste, was es gibt.
Aber was ich mir das Gefühl habe, zum Beispiel ein Freund von mir, also ein gemeinsamer Freund von uns, da waren wir einmal in Berlin im Club und so und feiern und so, und der hatte sich im Club irgendwo einen blasen lassen und so. Ist das schon One-Night-Stand?
Nein.
Was dann?
Wenn Sex im Spiel ist, Penetration, dann kommen wir wieder...
Ah, okay, Oral-Sex, okay.
Nein, da hast du dich halt befummeln lassen irgendwo in der Ecke, das ist ja kein One-Night-Stand.
Und sein Cousin, der in einer Bar an der Toilette jemanden gevögelt hat?
Wenn der es nicht normal tut, dann war es ein One-Night-Stand. Und wenn er es davor nicht schon getan hat mit demselben, dann ist es auch ein One-Night-Stand. Ich meine, also die Definition per se eines One-Night-Stands ist extrem einfach. Du komplizierst das Ganze ein bisschen, deshalb habe ich jetzt auch gesagt, okay, wir können es kategorisieren in quick and dirty oder halt ein One-Night-Stand, der nach einem zweiten oder dritten Date passiert, wobei ich das gar nicht kenne. Ich kenne nur die erste Variante, noch nie vorher gesehen oder vielleicht zwei, dreimal, weil es die so über, aber nie wirklich Konversation betrieben, aber schon so in der Gruppe vielleicht einmal so wahrgenommen, scharf, okay, am Radar, One-Night-Stand, nie wieder was miteinander gehabt.
Aber was ich nicht verstehe ist, wenn ein One-Night-Stand wirklich gut ist und man super Sex hat an dem Abend mit einem Typen, man geht jetzt nicht mit irgendwem ins Bett, sondern der muss einem schon gefallen, also...
Dann ist es kein One-Night-Stand mehr, also da reden wir nicht drüber.
Nein, er muss ja nur schon gefallen, oder? Wenn du mit ihm ins Bett gehst.
Ja, sicher, aber genau. Meine One-Night-Stands sind es meistens, wenn ich besoffen war und da ist, verschwimmt ein bisschen meine Realität.
Ey, aber stell dir vor, du siehst einen geilen Typen und auch Betrunkener kann man beurteilen, ob man den fesch findet oder nicht. Du hast Sex mit ihm und du kannst auch beurteilen, wenn du jetzt nicht so betrunken bist, ob der Sex gut oder schlecht war. Nehmen wir mal an, er ist gut. Hat man da nicht Lust irgendwie auf mehr und ihn noch mehr zu sehen, wenn es so toll war? Oder ist ein One-Night-Stand per se schlecht, weil sonst wäre es kein One-Night-Stand?
Nein, ich finde, das nimmt halt die ganze Luft aus allem, ja? Finde ich. Also wenn du, also du hast dann irgendwie die Schokoladenbox schon geöffnet. Und ich meine, sicher gibt es das auch. Also wenn das so eine betrunkene Geschichte ist und das war ganz gut und der ist mir am nächsten Tag sympathisch und da knistert es irgendwie, dann sicher kann sich da mehr daraus entwickeln und man trifft sich öfters und hat dann wieder öfter Sex miteinander. Das geht schon. Aber ich glaube, das ist so... One-Night-Stand ist auch so ein bisschen so eine Einstellungssache. Du bist gepolt darauf, einen One-Night-Stand zu haben und mehr willst du nicht, mehr Erwartung hast du nicht und dann setzt du deine Scheuklappen auf und das war's. Ich glaube, dass das schon auch ein bisschen so prädestiniert dafür ist.
Also, dann könnte man auch unterteilen in Leute, die irgendwie auf eine Hausparty oder generell eine Party gehen und so auf der Jagd sind und denken, jetzt suche ich mir einen Freund, und andere, die einfach sagen, ja, wenn es ein One ist, dann wird cool, wenn nicht, dann nicht, und die so ergebnisoffen
hingehen. Genau, ich meine, es gibt, dass jeder geht mit irgendwelchen Intentionen, aber ich glaube, so One Sense ist das Coole, oder das, schätze ich mal, was das ganz interessant an der Sache macht, ist es sehr ungeplant. Es ist ja nicht so, dass du sagst, boah, vor 4 Wochen habe ich den und den gesehen, da hinten, den schnappe ich mal jetzt, sondern it just, it happens when it happens.
Aber was war der beste One Sense, den du je hattest?
Boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Also wahrscheinlich keiner dran.
Also du kannst dich an keinen erinnern, der wirklich outstanding war, wo du gesagt hast, wow, das war cool. Und den hättest du gern wieder gesehen.
Nein, nein, das überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Wirklich gar nicht. Es gab so 1-2 One-Night-Stands, wo ich urabgegangen bin, wo ich mir gedacht habe, wo du dann schon so einen gewissen Pegel hast und du denkst, boah, jetzt bin ich die Wildcat oder jetzt bin ich ein bisschen dominant und dann probierst du ein bisschen würgen oder so und denkst, ah, fuck, würgen ist nicht so mein Ding. Oder wo er dir dann so den Ass slappt und denkst du so, huch, das mag ich so überhaupt nicht.
Magst du es nicht?
Nein, das finde ich ja total geschissen.
Ich liebe das.
Nein, was ist das für ein Pseudo-Macho, wie ich habe? Das mag ich überhaupt nicht.
Ja, aber das, da fühlt man sich so wohl, oder? Also, ich mag das voll.
Nein,
sehr. Also, du magst nicht den Ass geslappt bekommen?
Nein.
Nicht?
Nein, ich verstehe auch überhaupt nicht, was mir das geben soll.
Ja, aber so ein bisschen dominiert werden.
Ich habe nicht diese Schulmädchen-Fantasie wie du.
Hast du echt nicht diese... Das gibt's doch nicht.
Nein, ich meine, wenn das jetzt einmal... Mein Freund macht das nicht, aber wenn das jetzt einmal passiert, okay. Aber es ist jetzt nicht eine Fantasy, es ist jetzt nicht etwas, was ich brauche im Akt selber, dass ich abgehe.
So richtig klatsch, so klatsch.
Nein, das mache ich eigentlich gar nicht. Das kann schon ein bisschen strammer gehen, gell? Da kann ich schon festnehmen und das kann schon ein bisschen härter werden im Spiel. Aber slapping, nein. Das ist mir, glaube ich, sogar im Würgen lieber.
Wirklich?
Mhm. Und weil ich nicht so gut im Würgen bin, ich glaube, ich habe zu kleine Hände.
Aber wirklich ehrlich, Mann?
Nein, nicht wirklich. Nur so ein bisschen.
So ein bisschen Nehme beim Hals.
Ja, aber jetzt nicht.
Aber würdest du sagen, dass du eine Langweilerin im Bett bist?
Überhaupt nicht. Nein, wirklich überhaupt nicht.
Nicht?
Nein. Ich meine, du kommst halt irgendwann noch in die Phase, das ist so phasenweise. Es ist jetzt, ich bin nicht mehr neu in diesem Spiel. Weißt du, was ich meine? Wo du sagst, jetzt ist alles super spannend, jetzt muss ich das ausprobieren und jetzt muss ich da eine Liebeskugel reinschieben und damit da den Typen auspeitschen und dort irgendein Sensation-Gel, das mir fast meine Vulva explodieren lässt, ja, draufschmieren. I've been all, you know, I've done it, I've seen it. Und das brauche ich einfach nicht mehr. Mittlerweile kenne ich meinen Körper so gut, dass ich genau weiß, was ich wie machen muss, mit ihm oder alleine, damit ich komme. Also wirklich auf Knopfdruck.
Aber würdest du sagen, dass du
auch... Und ich meine vaginal und nicht klitoral.
Ist ein Unterschied.
Ja.
Aber ist es schwerer, vaginal zu kommen?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Aber fühlt es sich auch anders an?
Ja, finde ich schon. Intensiver.
Intensiver?
Mhm. Ist geil.
Ja, aber würdest du sagen, dass wenn du deinen Körper gut kennst, auch beim One-Night-Stand einen Orgasmus kriegen kannst?
Witzigerweise kann ich immer einen kriegen, ja, mittlerweile. Ich meine,
das ist nicht verarschen.
Nein, ich verarsche nicht. Ich meine, es ist jetzt, mein letzter One-Night-Stand ist, wow. Es ist so 8 Jahre her.
Oh Gott, das dürfen wir nicht sagen, das klingt ja urschlimm.
Oder 10 Jahre vielleicht. Es ist echt lang her, es ist super, super lang her.
Meine Mutter weniger lang.
Nein, aber wie gesagt, One-Night-Stand gibt mir nichts. Und ich war immer so der Typ, der entweder in einer Beziehung war oder eben so Liebschaften hatte. Sprich, kein One-Night-Stand mehr, wenn es mehr als einmal ist.
Jetzt weil,
yay! Weil natürlich je mehr man einen Körper kennt und dein Gegenüber deinen Körper kennt, desto mehr Action kann gehen. Ich meine, wirklich, es ist nichts dagegen zu sprechen gegen so einen schönen, besoffenen Dirty Sex. Aber den kann ich dann auch mit einem Typen haben, den ich schon etwas länger kenne. Aber natürlich, je besser du vor allem auch über die Zeit hin, ja, Sex ist wie Fahrradfahren. Je öfter du es machst, desto besser wirst du, je mehr traust du dich. Und du merkst ja auch, weißt du, du musst doch nicht jeden Scheiß-Trend mitmachen. Es gibt einfach gewisse Dinge, die taugen mir, andere nicht.
Aber würdest du sagen, dass beim One-Night-Stand, dass das nur in einer Phase des Lebens spruchreif ist und dass man dann irgendwann automatisch aufhört? War es nicht mit 35 oder mit 40, dass es dann keine One-Night-Stands mehr gibt?
Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, ich hoffe, es ist eine Phase insofern, dass wenn du verheiratet bist und ein paar Kinder hast, dass du jetzt nicht da One-Night-Standen gehst. Ja? Das ist vielleicht moralisch schon ein bisschen verwerflich. Aber wie gesagt, nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass es altersabhängig ist. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt lebensphasenabhängig ist. Sondern es ist halt eher stimmungsabhängig. Ja? Und vor allem auch, bist du eher ein Typ für sowas oder nicht. Ja, aber im Nachhinein bin ich drauf gekommen, weil ich dachte immer, wow, das ist so aufregend, ein One-Night-Stand. Und ist es überhaupt nicht. Mir gibt das eigentlich gar nichts. Da finde ich zum Beispiel so flirten viel spannender und so dieses, also diese Spannung aufbauen, das gibt mir einen viel größeren Kick als der Sex an sich, weil eigentlich ist es öfters mehr enttäuschend als befriedigend.
Also ich muss sagen, ich habe einen sehr guten Freund von mir, der ist schwul, und um kurz die schwulen Perspektive da hineinzubringen in unsere One-Night-Stand-Geschichte, da habe ich hautnah erfahren, wie das in der schwulen Welt so funktioniert mit ganz vielen One-Night-Stands, weil der ist ja kein Kind von Traurigkeit. Ja, der hatte wirklich viel Sex, und wir waren zum Beispiel einmal einen Roadtrip durch Amerika und so, und da waren wir im Hotel und ich war mit den anderen Freunden von mir beim Pool, und er hat sich schnell mal ein Sexdate ausgemacht, ein paar Stockwerke unter oder über uns, irgendwo in diesem Hotel, und ist da hingegangen, war in der Dusche mit dem und hat Sex gehabt, und oder ich kann mich erinnern, einmal
ist er am Abend weggegangen. Aber das ist zum Beispiel, das ist die moderne Form namens Tinder, Grindr und Gay Romeo, das ist die moderne Form des One-Night-Stands.
Ich glaube, auch im Urlaub ist er prädestiniert für One-Night-Stands, weil da ist ja oft so, dass wenn nur eine Nacht in einer Stadt ist oder wenn man Roadtrip macht vor allem, und da glaube ich, die haben sich nie wieder gesehen. Also
und ich glaube, diese Form ist eigentlich eher am angenehmsten für alle Beteiligten, gerade wenn du Inländer bist und er kommt jetzt aus, was weiß ich, wenn wir jetzt sagen, ich bin aus Wien und er kommt aus Südafrika oder ist auf Urlaub hier, dann weißt du, das führt zu nichts. Und
sind auch keine
diese Plattformen sind auch dafür da, dass man casually Sex-Dates sich ausmacht.
Also nicht nur, aber so ist es eben bei dem Freund von mir gegangen. Und ich denke mir manchmal halt, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ dazu.
Das so sagen. Das passt auch.
Ich glaube, mich entspannt das nicht. Ich hatte zum Beispiel, jetzt fällt es mir ein, einmal ein Grindr-Date, der war aus Amerika, ein Comedian, ja, der dann hier auf Besuch war in Wien, und ich glaube, ich bin dann in der ersten Nacht einmal mit ihm aufs Hotelzimmer mit, und das war nicht wirklich ein cooles Hotelzimmer, aber ich habe nicht Sex gehabt, wir haben ein bisschen ausgreifen lassen und ein bisschen dort bei ihm gewesen und so, und dann haben wir halt öfter uns getroffen, aber ich habe mir, während er da war, und kaum war dann wieder in Amerika, da hat er beim Abreisen noch gesagt, hey, ich bin wieder mal in Europa, weil ich irgendwie eine Show habe oder irgend sowas, dann können wir uns ja treffen. Und kaum war er weg, war er so abweisend, dass ich mir gedacht habe, zum Glück habe ich nicht wirklich einen Sex mit ihm gehabt, weil sonst würde ich mir so schlecht vorkommen, weil er mich so abgewiesen hat danach. Also kaum war er weg.
Da hast du schon recht, dass man teilweise auch das ist eine Typsache, aber es gibt verschiedene Leute. Es gibt Leute wie ich zum Beispiel, die müssen, glaube ich, ziemlich alkoholisiert sein, damit sie das machen. Einfach damit sie so in Stimmung kommen für so einen One-Night-Stand oder dann einfach so Bock auf das Ganze haben. Dann gibt es Leute, die einfach Tinder oder irgendwelche anderen quasi Plattformen nutzen können und sagen, okay, ich habe jetzt Bock, bin auf Urlaub zum Beispiel oder wo auch immer, ich schreibe den jetzt an, da ist es auf beiden Seiten glasklar. Man trifft sich, man tut's, man geht getrennte Wege und beide wissen das Maß, das heißt, da gibt's kein großes Gechatte nachher. Und dann gibt's einfach Leute, denen das überhaupt nichts gibt, und das finde ich voll okay, weil ich denke nicht, dass das unbedingt zu einem sexuellen Lebenszyklus dazugehört, dass man One-Night-Stands hat.
Ich stelle es mir schon cool vor, weil eine Freundin von mir, die hat sehr viele One-Night-Stands und die geht oft eben im Volksgarten oder irgendwo hin und dann mit irgendeinem Typen heim und so, und die ist wirklich so easy. Und sie hat ständig irgendwelchen Habschiss, und ich denke mir schon kind of ein Lebensgefühl, was sie da macht. Weil wenn sie dann später mal Kinder hat und einen Ehemann, dann hat sie nichts verpasst.
Ja, aber
dann
nur weil du
sie zurück, nein, und das, hat alles ja, ausprobiert.
Aber alles ausprobieren heißt nicht, dass man etliche One-Night-Stands hat. Ich glaube auch, dass das emotionally draining ist, weil ich weiß nicht, wenn ich es super nötig habe, wieso nicht? Oder wenn ich Lust habe, ich muss nicht nötig haben, wenn ich Lust habe, why not? Also ich finde jetzt nichts Verwerfliches. Aber ich glaube nicht, dass wenn du 30 Jahre zurück auf dein Leben blickst und sagst, oh scheiße, ich hatte keine One-Night-Stands, ich habe was verpasst. Ich glaube, da gibt es 1000 andere Sachen, die dir vorher einfallen. Und ich glaube auch nicht, dass alles irgendwie zu jedem passen muss. Das finde ich auch schlecht. Also dieses, in meiner Jugend muss ich One-Night-Stands gehabt haben, ich muss, weißt du, dann kommst du wieder in dieses Klischee-Bild, ich muss mit 30 verheiratet Kindern ein Haus haben. Also who says that?
Ja, stimmt auch.
Sag kein Mensch. Und wenn du jemand bist, ich hab auch genügend Freundinnen, die so ihr halbes gefühltes Leben lang Brüde waren wie nix und dann auf einmal abgehen und einen One-Night-Stand nach dem anderen haben oder einen Typen nach dem anderen. Und dann gibt es wieder welche, die umgekehrt sind. Ja? und andere, die komplett stabil sind.
Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dieser Boris Becker eben, der hatte mit einem One-Night-Stand dann ein Kind gekriegt, oder? Also es kann schon auch wirklich große Konsequenzen
haben. Na, was glaubst du, was im Fernseher auf dran? Da ist das... Das sind die halben Shows über genau diese Themen, diese katastrophalen, ja.
Das ist schon arg, oder?
Ja, aber ich meine, nein, finde ich nicht arg, weil da sind die Leute einfach komplett schwachmatisch, ja, weil so geil und besoffen kann es gar nicht sein, dass du einfach schnell ein Kondom aussetzt. Abgesehen davon, dass das Kind noch dein geringstes Problem ist, was du an Geschlechtskrankheiten an Land ziehen kannst, das will ich ja gar nicht
einmal sagen. Aber glaubst du, dass viele Leute, glaubst du, dass die Mehrheit eher vernünftig ist und eben Kondome verwendet bei One Night Stand? Oder umgekehrt. Umgekehrt. Mhm. Glaubst du das wirklich?
Ja, das glaube ich schon.
Ich meine, das ist halt das Problem, wenn jemand betrunken ist, oder kann man das immer machen, wenn man betrunken ist?
Ich weiß nicht, das ist so, ich weiß es nicht, vielleicht, ich meine, vielleicht rede ich da jetzt auch groß, aber vielleicht hatte ich auch das Glück, dass mein Counterpart dann, wenn ich komplett dann neben der Spur war, so halt so gescheit war. Und ganz ehrlich, bei Männern verlasse ich mich, ich meine, ich bin ja nicht blind, ja, aber bei Männern verlasse ich mich schon, dass sie ihr Startup-Package bei sich haben und Verhütungsmittel und dann, aber ich habe schon immer darauf geachtet.
Aber würdest du sagen, für dich ist auf der No-Show, wenn jemand es nicht dabei hat und
kein Absolutely, Kondom ist, dann absolutely. Ich meine, dann kann man ja andere Dinge machen, um quasi auf den Höhepunkt zu kommen, was du ja quasi auch als Sex bezeichnest, naja, alles Mögliche. Und natürlich ist es blöd, das ist echt arschkränkt, wenn du mit dem vögeln willst und dann hat er quasi sein Verhütungsmittel nicht dabei, dann ist es natürlich eine blöde Geschichte. Aber wie soll ich sagen, die Konsequenzen, die du nachher zu tragen hast, sind, finde ich, um Welten schlimmer, als wenn du mal einen Orgasmus verpasst. Muss ich da ehrlich sagen. Und diesen Tipp kann ich nur allen geben, weil neben Kindern, was ja nicht der Weltuntergang ist, kannst du Geschlechtskrankheiten noch und nöcher davon tragen und die begleiten dich dein Leben lang.
Dr. Berlow hat gesprochen.
Exactly.
Aber was ich so spannend finde, ich rede immer wieder mit Heterotypen. Zum Beispiel ein Freund von uns, oder ein Bekannter, den wir beide kennen, der hat ja auch herumgebumst in der Stadt, wo, so viel wie möglich, und ständig irgendwann einen scharfen Hasis gehabt und so weiter. Und den habe ich auch gefragt und der hat gesagt, ja, das nimmt er nicht so ernst. Und dann denke ich mir, woher kommt das? Sind vielleicht Hetero-Männer total sorglos? Die benehmen sich, also mein Empfinden ist, dass die sich oft benehmen wie so naive Rehe, die da herumhüpfen in der Stadt und einfach Sex haben.
Ja, das glaube ich schon. Ich meine, ich glaube, dass es erstens so ein bisschen so ein Gotteskomplex ist. Mir passiert nichts. Mir kann nichts passieren. Und ich meine, den Vorteil, den viele Hetero-Männer haben in dem Fall, ist, dass Frauen sowieso verhüten mit der Pille.
Wenn ich das jetzt mit schwulen Männern vergleiche, bei uns gibt es einfach das nicht ohne Kondom. Also es gibt immer bei schwarzen Schafe, die dann auch ohne Kondom herumvögeln, weil sie irgendein PrEP nehmen, also so Medikamente, die dich davor bewahren, HIV zu kriegen und so. Aber ich glaube, in der schwulen Welt ist das noch viel strenger, so dieses Kondom verwenden. Und ich habe das Gefühl, die Hetero-Männer, die sind so extremst sorglos, und ich bin mir halt nicht sicher, ob das nur subjektiv ist, ob das wirklich objektive, ob das so zutrifft.
Ich meine, weißt du, er ist halt so ein Spezialist, ja, aber ich meine, es ist sicherlich auch so, dass Männer da ein bisschen, ist mir auch schon quasi widerfahren, oder habe ich gehört, ja, von anderen, dass die da, ja, weißt du, so dass diese depperten Aussagen, so dieses, ja, nur kurz, was heißt nur kurz? Kannst du nicht nur kurz reinhängen lassen und dann passiert nichts.
Das ist, nein, es gibt schon dieses Rausziehen.
Ja, okay, das ist ein Blödsinn. Das ist so bescheuert, ja, weil es gibt den Lusttropfen und es kann immer was passieren.
Eine Freundin von mir glaubt, dass der Lusttropfen nur, sagt sie, bei Teenagern zutrifft, wenn alle beide total jung sind.
Das ist ein Blödsinn.
Sie glaubt nicht daran, sagt sie.
Das ist ein Blödsinn.
Sie hat den Lusttropfen schon oft in sich gehabt und ist nichts passiert.
Nein, also das ist ein Blödsinn, ja. Das ist, ich meine,
aber du musst ja mit ihr reden, weil sie sagt, sie glaube ich daran.
Ja, weißt du, warum sie nicht dran glaubt? Weil als sie noch jünger war, war sie einfach noch fruchtbarer. Jetzt hat sie wahrscheinlich 20 Lusttropfen und sie bräuchte aber 200, dass da was weitergeht.
Du bist böse.
Nein, ich bin nicht böse, aber das ist ja die Wahrheit. Das ist, ich meine, das ist medizinisch bewiesen, dass
ja,
das
sehr wohl, nein, so das hat geht. Sie genau dasselbe wie du gesagt. Sie hat gesagt, sie glaubt, dass der Lusttropfen nur relevant ist, wenn sowohl der Mann als auch die Frau extrem jung sind. Das sagt sie. Sie hat genau das gleiche gesagt wie du.
Ja, aber du weißt, ich würde mich nicht unbedingt auf sowas verlassen. Better safe than sorry.
Ja, sicher, verlassen darf man sie nicht drauf.
Und ganz ehrlich, das nimmt doch den ganzen Spaß an einem One-Night-Stand, an dieser quick and dirty Geschichte, wenn dann plötzlich ein Kind daraus entsteht.
Sowieso ein Ehe.
Oder eine Krankheit, wo du dann Medikation nehmen musst. Also ich denke mir, Spaß und Befreitheit, alles schön und gut. Ja, aber ich meine, man muss ja nicht sein Hirn ausschalten beim One-Night-Stand.
Ja, aber am Anfang sagst, zumindest. Wenn du so betrunken bist, sagst du, dass du dich oft nicht erinnern kannst.
Ja, aber das ist so wie.
Oder machst du das unbewusst?
Das ist so wie Atmen, oder? Ich meine, gewisse Dinge weiß man einfach und.
By the way, hast du das schon mal gemacht, mit einem Kondom drüberziehen mit deinem Mund?
Ja, sicher.
Das wollte einmal jemand von mir haben und ich denke mir, das hat er sicher in irgendeinem Porno gesehen. Weil wer kommt auf die Idee? Es ist ja urgefährlich, dass du das Kondom verschluckst und dann erstickst.
Nein, das ist nicht gefährlich, das sind wieder deine Paranoia.
Na, das ist sicher.
Aber ich finde das...
Also, lass es uns mal kurz durchdenken, weil erstens, es kann tausend Dinge können falsch gehen. Du kannst mit deinen Zähnen das Kondom kaputt machen, indem du es mit dem Mund drüber tust.
Nein.
Sicher.
Hast du irgendwie... Du machst es ja mit den Lippen da innen, nicht mit den Zähnen.
Ach so. Okay. Hast du Fehler.
Ich weiß nicht, wie du das machst.
Zweitens, kannst du es verschlucken. Das Kondom und dann
aber erstickst du. Aber wirklich nicht.
Sicher, das ist, du erstickst daran, wie eine Schildkröte, die am
Ja, wenn du so blöd bist und es verschluckst, aber wie willst du das verschlucken, wenn es da oben ist? Du musst währenddessen, du es quasi im Mund hast, einatmen. Aber ich meine, das kannst du bei einem Stück Müsli auch machen.
Ja, also ich denke, hat das jemals bei dir funktioniert?
Ja, ich meine, mehr schlecht als recht, aber ich kann es mal bei einer Banane zeigen. Ich habe nämlich gerade geschaut, ob ich eine habe, aber ich habe keine da.
Und was ich dich noch fragen wollte, also ich kann mich erinnern, du hast ja jetzt in einer Beziehung gerne Sex ohne Kondom.
Ja, sicher.
Ja. Ist das wirklich so viel besser?
Ja.
Why? Weil Kondome sind saudünn.
Nein, ich finde Kondome scheiße. Ich finde wirklich, es tut mir leid. Vor allem, wenn ich noch die Predigerin verwendet Kondome. Es ist besser. Es ist viel natürlicher. Und ich weiß, da gibt es diese Gefühlsecht und mit Noppen und XXL und wie sie nicht alle heißen. Ja. Aber es macht einen Unterschied. Es macht wirklich einen Unterschied.
Was denn? Mehr Reibung?
Ja, es fühlt sich intensiver an, finde ich.
Aber magst du das auch, wenn dein Freund dann in dir kommt?
Ja, immer. Ah ja, ist viel besser.
Weil ein Freund von mir, der ist gekommen, weil er Analsex hatte und genommen worden ist von seinem Freund damals, ohne Kondom. Und das erste Mal, wie der in ihn hineingespritzt hat, ist er gekommen, ohne sich zu berühren, weil er es so geil gefunden hat, diese Vorstellung und dieses Gefühl.
Good for him.
Good for him, ja.
Kann ich voll nachvollziehen. Do it again. Ich sehe kein Problem
darin. Ja, aber dann ist er betrogen worden von seinem Freund.
Oh, Das ist schlecht,
ja, wenn du jemandem vertraust.
Ja, das ist schlecht, aber ich meine...
Das kann jedem passieren.
Ja, sicher kann es jedem passieren, aber grundsätzlich können dann keine Kinder mehr gezeugt werden, wenn wir alle so durchs Leben gehen. Also ein Grundvertrauen musst du irgendwann haben. Und ich meine, ich bin seit sehr vielen Jahren mit meinem Freund zusammen. Ich hoffe, er bescheißt mich nicht. Ja? Und wenn er es tut, dann holt er irgendwann
mit
wieder...
Mit mir nur.
Dann, oder nur mit dir. Aber du bist eh das reinlichste Wesen auf Gottes Erden. Also bist wahrscheinlich sauberer als ein Newborn. Und gesünder auch noch, aber natürlich kann das passieren, aber das Einzige, worauf man appellieren kann, ist, dass wenn diese Person so etwas tut, dass sie dann anfängt, also erst entweder dich einfach hinterrücks sich testen lässt und einfach so lange quasi dich nicht berührt, oder die Kraut frisst und es beichtet und dann gibt es sowieso keinen Sex mehr.
Oder einfach sagt, please don't betray me.
Weißt du, was ich meine? Ich meine, dass solche schlimmen Dinge immer passieren können, ist eh klar, ja. Aber.
Aber bist du schon einmal betrogen worden in deinem Life?
Mm-mm.
Nicht, dass du wüsstest.
Nein, sowas findet man heraus.
Echt?
Ja, ja. Entweder in der Beziehung oder nach der Beziehung, ja, findest du raus. Also ich bin betrogen worden in so einer Liaison, die ich hatte, weil wir waren nicht zusammen. Der hat, also was heißt betrogen worden? Der hat einfach parallel andere Hasen und ich habe gedacht, der hat nicht andere.
Boah.
Which is basically the same for me. Aber in einer Beziehung so nicht, nein.
Hast du schon irgendwie so parallel Leute mehrere laufen gehabt?
Boah, ja, so 4 oder 5, aber das war total mühsam. Oh Gott.
So voll
aber nicht Beziehungen, sondern ich habe einfach mehrere Typen über längere Zeit gleichzeitig gedatet. Und es war total schräg, weil aber am gewissen Zeitpunkt, erstens mal, es ist super mühsam, weil du bist permanent durchgeblockt, permanent hast du ein Date und es ist was anderes, wenn wir uns treffen oder ich mich mit Freunden treffe.
Sogar das ist anstrengend.
Nein, aber bei dem, da musst du geschnillt sein und geschäft und rasiert und gewaxt und tipptopp ausschauen. Und wenn du dann so 4, 5 Typen gleichzeitig hast, kannst du dir vorstellen, wie mein Kalender damals ausgeschaut hat. Und es war dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann etwas verwirrend, weil ich mich dann nicht mehr genau erinnern konnte, mit wem ich was besprochen habe.
Fuck, ja.
Das ist immer blöd. Und wenn du dann sagst, hey, weißt du noch, wie du mir erzählt hast vom Segelturn, bla bla bla. Hä?
Was?
Und du gehst ja so gern, was weiß ich, bouldern. Hä? Ups,
das aber war ich muss dir sagen, mir ist das auch bei Tinder passiert, dass ich zum Beispiel mich mit jemandem getroffen habe und man schreibt mit einigen Leuten und ich ihn dann etwas gefragt habe und dann hat er gesagt, das habe ich dir ja schon längst geschrieben gehabt und so. Und das ist natürlich auch unangenehm.
Das kann ich aber eh verstehen, weil es ist irgendwann confusing. Voll. Deshalb, also mir ist das zu stressig gewesen, ich habe das dann recht schnell unterbunden und einer reicht, beziehungsweise maximal zwei in so einer Kennenlernphase, aber das ist genug. Aber wie ist das, gerade bei Tinder und so weiter mit diesen One-Night-Stands, da überwiegt ja wahrscheinlich die Nachfrage nach One-Night-Stands.
Überhaupt oder? Nicht. Nein? Also auf Tinder, das ist das braveste, die braveste App, seit es Apps gibt, habe ich das Gefühl, echt? Also unter den Dating-Apps. Da schreiben die meisten, ja, Beziehungen wollen sie und so weiter. Auf Grindr, ja, da ist es, da geht es ziemlich ab, gell? Aber so auf Tinder sind wirklich vielleicht 10%, die wirklich im Profil explicitly schreiben, hey, so auf die Art, ja, wir wollen nicht
mehr. Also das heißt, das wird ja quasi dann schon angekündigt im Profil, bevor du überhaupt den Interaktion
hast. Ja, ich meine, auch oft nur indirekt, manche sagen, ja, sie schauen mal. Ich meine, jetzt hatte ich einmal einen Typen, der hat in sein Profil reingeschrieben gehabt, er will eine Beziehung und dann irgendwie geschrieben im Chat, er hätte gern Sex. Und dann, ob ich Lust habe. Und der hat wirklich, wirklich Sex wollen an dem Tag oder an dem Abend oder so. Und vielleicht entscheiden, ist wahrscheinlich auch Stimmung, wenn man gerade geil ist, dann vergessen sie das, was sie geschrieben haben und.
Also, ja, ich meine, du kannst ja, das eine schließt ja das andere nicht aus, oder du kannst ja auf der Suche nach einer Beziehung sein.
Genau, und zwischendurch
und mal zwischendurch geil, mal ein One-Night-Stand haben. Wieso nicht? Weil im Grunde genommen, unterbewusst ist ja, auf der Suche, aber im Grunde genommen, unterbewusst will ja fast jeder eine Beziehung haben, jemand, mit dem er seine Zeit verbringen kann.
Glaubst du?
Ja, und es gibt einfach Phasen, da dominiert halt mehr der Spaß, da bist du einfach per se nicht, ich meine, weißt du, auf der Suche sein finde ich eh schlecht, weil sobald du richtig auf der Suche bist, da passiert eh nichts, weil dann strahlst du, finde ich, irgendwie so diese... Wie soll ich sagen, diese Desperation aus und ich denke mir, das eine schließt das andere nicht aus. Also du kannst definitiv offen für eine Beziehung sein, aber auch mit dem einen ein One-Night-Stand haben, wenn es gerade passt.
Voll, also das finde ich auch. Und ich glaube, Tinder finde ich, ich finde die App immer cooler, muss ich sagen. Ich habe mich echt lange dagegen gewehrt und ich habe jetzt das Gefühl, ich mag's. Also irgendwie. Und weißt du was, mein Onkel, der ist ja Therapeut, gell? Mhm. Das habe ich dir schon mal erzählt. Und der sagt immer, so wenn es ums Daten geht, so auf die Art, er findet das, die Bezeichnung Date so bescheuert, weil er sagt, das hat schon so viel Erwartung in sich, das Wort Date. Das ist nicht frei von Emotionen und von Erwartungen und Bedeutungen. Und er sagt, warum man nicht einfach sagt, hey, man hat eine Begegnung oder man trifft sich mal oder man... Weißt du, was ich meine? Und seit neuestem mache ich das so. Jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, denke ich mir, okay, das ist jetzt ein Treffen oder eine Begegnung. Aber ich klassifiziere es gar nicht als Date, weil ich mir halt denke, ich möchte jetzt das völlig ohne Erwartungen machen. Ich möchte einfach mal hingehen und schauen, wohin es mich führt.
Aber ich glaube, da ist der Terminus völlig irrelevant, weil es ist immer was... Was projizierst du da hinein? Weil ich habe es immer Dates genannt, weil es halt ein...
Weil das
der Anglizismus, der jetzt quasi sich etabliert hat in die deutsche Sprache. Aber ich habe da nie eine Erwartung. Also bei meinem Tinder-Rodeo hatte ich nie irgendwie die Erwartung, dass da jetzt eine Beziehung oder dergleichen rauskommt. Ich habe mir gedacht, ja, den find ich ganz hübsch. Und wenn ich Glück habe, ist es auch noch ein netter Abend. Und wenn mehr draus wird mehr draus, wenn nicht, dann nicht.
Ich glaube, dass einfach Erwartungen etwas sind, was wir alle im Leben ziemlich... nicht so einfach abstellen können. Es kommt nach Situation drauf an.
Es ist eh auch eine Erwartung, die ich in dem Fall habe, oder? Ich will einen schönen Abend haben, ich hoffe, dass er genauso ausschaut wie auf dem Bild und der Vorstellung entspricht, die ich in meinem Kopf habe, aber ich nehme es mir nicht so zu Herzen. Aber ja, ich meine, wie gesagt, ich finde One-Night-Stands per se nichts Schlechtes. Ich finde, es kann auch eine spannende Erfahrung sein für einen selbst, so sexueller Natur, wo man sich ein bisschen austoben. Eine
sexuelle Reise.
Wo man sich austoben kann. Aber für mich persönlich, da ist der Funke nie übergesprungen. Also, I had my fair share, to be honest. Aber für mich war entweder der Walk of Shame danach immer so ganz critical oder ich bin sie nicht mehr losgeworden.
Das sind immer die beiden Extreme, gell?
Weil ich in den Typus von One-Night-Stand reinfall, der ein One-Night-Stand bleibt ein One-Night-Stand.
Und mit diesen Worten verabschieden wir uns heute von euch.
Und see you next time.
Und hoffen, dass es nicht ein One-Night-Stand mit uns bleibt, sondern dass ihr euch uns öfter hört.
Das war so cheesy. Ta-ta!
Bussis!